ist Wer, wenn nicht du? Unter dem Untertitel Teil 1 Gott nah sein. Naja, mit was anderem als mit Gott nah sein hatte das gerade alles zu tun, oder? Es ging eindeutig um Gott nah sein und die Möglichkeit und die Tür, die Gott uns dazu öffnet. Ich bin von zwei Versen ausgegangen unter diesem Gedanken, jeder Mensch kann Gott nah sein. Der eine Vers steht in Jeremia 29, Vers 13 und die erste Hälfte von Vers 14, da steht, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und der andere Vers ist aus dem Neuen Testament, Jakobus 4, Vers 8, der Anfang davon, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Zwei sehr ähnliche Aussagen, eigentlich inhaltlich deckungsgleich überlappend. Wenn wir uns auf den Weg machen zu Gott hin, dann dürfen wir erwarten und damit rechnen, er ist schon da. In dem Augenblick macht er den Schritt auf uns zu, der uns fehlen würde, den wir nicht machen können. Aber eben auch nur in dem Augenblick, wo wir uns auf diesen Weg begeben. Wo wir diesen Schritt machen. Da sind sich beide Bibelstellen sehr einig mit. Und interessanterweise stehen beide Bibelstellen in einem Zusammenhang, der eher so auf die Probleme der menschlichen Natur Bezug nimmt. Nämlich der Mensch auf sich selbst gestellt ohne Gott und in was für Probleme er damit sich hineinbegibt. Und an diesen Stellen sagt Gott, naja, das weiß ich alles. Ich weiß, ihr kriegt das selber nicht hin, heilig zu leben, gute Menschen zu sein, jedenfalls nicht durchgängig und ausschließlich. Aber in dem Augenblick, wo ihr euch auf den Weg macht zu mir hin, komme ich euch entgegen und dann seid ihr angekommen. Was zieht einen Menschen eigentlich zu Gott, habe ich mich gefragt. Ich mache mich ja nur auf den Weg irgendwo hin, wenn ich daran Interesse habe, da anzukommen. Wir sind gestern knapp 2 Stunden gefahren, um zum Geburtstag meiner Schwiegereltern zu kommen. Da wollte ich gerne dabei sein, wenn die 70 und 75 Jahre ihren Geburtstag zusammen feiern. Das lasse ich mir nicht entgehen. Das ist, um sie zu ehren und auf der anderen Seite einfach für die gute Gemeinschaft und natürlich das leckere Essen, ist ja klar. Hat mich sehr motiviert. Obwohl ich sagen muss, es gibt meistens so viel zu essen, dass es mich mittlerweile nicht mehr motiviert, dahin zu fahren, weil ich meistens nach Hause komme und denke, hast schon wieder so viel gegessen. Okay, aber Motivation. Was bringt mich auf den Weg zu Gott hin? Was motiviert mich, diesen Schritt überhaupt erstmal zu tun? Nun, ich bin auf 3 Elemente gestoßen, denke ich mir zumindest. Vielleicht fällt jemandem noch ein weiteres ein. Das eine könnte ganz einfache, simple Neugierde sein. Wer ist eigentlich dieser Gott? Gibt es den wirklich? Ist da was dran an dem, was er über sich sagt, was man in der Bibel lesen kann oder was die Christen über ihn behaupten? Nun, das wird man tatsächlich nur dann rausfinden, wenn man versucht, diesem Gott zu begegnen. Ich habe das schon bei verschiedenen Gelegenheiten auch einfach so gemacht, wenn jemand gesagt hat, ja, es ist doch alles echt, funktioniert das auch und stimmt das auch so? Ich habe immer gesagt, probier es einfach mal aus. Setz dich irgendwo in Ruhe hin und sag Gott einfach mal, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann komm mir entgegen. Mit anderen Worten, dann tu diesen Schritt hier, den du zugesagt hast. Ich habe keine Ahnung, wie das dann passiert und was dann passiert. Aber ich weiß, dass Gott treu ist zu seinem Wort und dass irgendetwas passiert. Dieser Mensch wird in irgendeiner Form Gott erleben, begegnen, spüren, hören, sehen in den Auswirkungen, die Gottes Kraft und Gottes Gegenwart mit sich bringt. Neugierde kann dazu motivieren oder einen auf den Weg bringen, diesen Schritt zu Gott hinzumachen. Ein anderes Element, das Menschen wahrscheinlich häufiger als jedes andere auf den Weg zu Gott hinbringt, ist Not. Not. Ich habe eine Not und ich brauche eine Lösung, eine Hilfe, eine Antwort. Und spätestens in dem Augenblick, wo ich merke, ich kann sie selber nicht geben oder sein, diese Hilfe und Antwort, ich finde sie auch bei niemandem anderen, spätestens dann greife ich nach diesem letzten Strohhalm und sage, okay Gott, vielleicht klappt das mit dir ja doch, vielleicht gibt es dich ja doch. Ich mache mich auf den Weg und sage, ich brauche hier Hilfe. Es gibt so eine Geschichte von einer Frau im Neuen Testament, die auch vorher erstmal alles andere ausprobiert hat. Sie hat ein Krankheitsbild, ist bei allen Ärzten gewesen, hat ihr ganzes Geld dafür ausgegeben, hat alles versucht. Und zu guter Letzt sagt sie, okay, irgendwie muss ich mich durch diesen Massenandrang bei Jesus durchdrängeln. Das war immer ziemlich voll da. Es war nicht so einfach, an Jesus ranzukommen. Sie hat sich irgendwie da durchgedrängelt, ist hingegangen, wo sie mit ihrer Krankheit eigentlich hingedurft hätte, um, einfach nur um zu sagen, ich greife nach diesem letzten Strohhalm. Vielleicht, wenn ich diesen Mann berühre, wenn ich Gott berühre, vielleicht werde ich mein Leiden dann los. Und sie wurde geheilt. Sie ist gesund geworden. Also Not kann uns motivieren, zu Gott zu kommen. Ein viel besseres Element oder viel schöneres Element, das auch in unseren Bibelversen eben beschrieben wurde. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, dass das vorgekommen ist im Jeremia. Ein viel besseres oder schöneres Element ist Sehnsucht. Sehnsucht. Aber wir haben ja im Alpha-Kurs, gucken wir ja immer diese netten Videos mit Nicky Gamble, und er hat von einer Geschichte erzählt, wo ein verliebtes Paar, um zu testen, ob sie wirklich zusammengehören, beschlossen haben, sich 3 Monate nicht zu sehen. Also, ich glaube, seit ich verheiratet bin, war ich von meiner Frau längstens mal irgendwie 10 Tage oder so getrennt. Das war schon kaum auszuhalten. Das nennt sich Sehnsucht. Das ist Sehnsucht, wenn man etwas begehrt, nach etwas verlangt. Und ich sag mal, aus der Motivation Liebe. Und Liebe bedeutet, dem anderen Gutes zu tun, für den anderen da zu sein. Also nicht aus selbstsüchtigen Motiven, sondern aus der Sehnsucht, dass es dem anderen gut geht und ich dazu beitragen kann. In Jeremia hieß das, wenn ihr mit ganzem Herzen nach mir verlangt. Also, ich habe, als ich über den Vers nachgedacht habe, zu Anfang gedacht, naja, das mit dem, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden, das kannte ich. Das war mir bewusst, das war mir klar. Natürlich, suchen. Suchen ist wie, keine Ahnung, ich habe meinen Schlüssel verloren. Muss ich suchen? Ach, so ein Mist, Schlüssel verloren, ärgerlich, ja. Muss ich mir auf den Weg machen, wo könnte er liegen, liegt er da, liegt er hier, am Ende ist er im Kühlschrank geblieben, nachdem man ihn wieder zugemacht hat. Aber dann kommt dieser Nachsatz, wenn ihr ernsthaft, also auch wirklich mit dem Herzensanliegen und mit ganzem Herzen nach mir verlangt, also ein Verlangen, eine Sehnsucht, ein Bedürfnis, das will ich unbedingt haben. An diesem Ort möchte ich unbedingt sein. In dieses Zelt der Begegnung will ich unbedingt rein. Es reicht mir nicht einfach nur zu wissen, da steht irgendwo so ein Zelt der Begegnung. Und Mose geht da rein. Na toll. Nee, es ist mir egal, ob Mose da reingeht oder nicht. Aber spätestens, ich weiß nicht, wie viele Leute haben da reingepasst. Also spätestens, wenn Mose rauskommt, bin ich der Nächste in der Reihe da vorne. Das ist Sehnsucht, das ist Verlangen. Dort sein zu wollen, wo Gott ist. Dort sein zu wollen, wo ich ihm begegnen und ihn erleben kann. Das ist eine gute Motivation, oder? Ich glaube, es ist auch eine der stärksten Motivationen, wobei Not auch eine ziemlich starke Motivation sein kann. Neugierde, weiß ich nicht, finde ich nicht so. Finde ich nicht so stark. Obwohl ich bin ja kein neugieriger Mensch, kennt ihr ja, ne? Ich will nur immer alles wissen. Was hält uns denn? Können wir nachher noch, wenn du Fragen hast, am besten einen kleinen Zettel aufschreiben oder so. Ist auch eine gewisse Art von Not. Not muss ja nicht nur ein Mangel an Geld sein, das kann genauso ja irgendwie irgendeine andere Art von Bedürfnis sein, das man hat. Das ist ja sehr breit. Ja, genau. In Not kann zum Beispiel auch Einsamkeit sein. Bedürfnis, dass jemand für einen da ist. Oder, also das ist Not in dem Sinne ist sehr breit. Das muss nicht nur so nach dem Motto, oh nein, ich sterbe gerade, sein. Ja, das kann ganz andere Ursachen auch haben. Was hält uns fern? Was hält uns fern? Ich meine, Melanie hätte heute Morgen hier nicht stehen brauchen, um über das Zelt der Begegnung was zu erzählen, wenn wir nicht viel zu selten da drin wären. Was hält uns fern? Ich denke, eins von den Dingen, die uns fernhalten, ist, dass wir einfach zu wenig von dieser Motivation haben. Entweder sind wir gerade nicht in Not, neugierig sind wir auch nicht mehr, vielleicht denkt der ein oder andere auch, ich weiß schon das meiste über Gott, gibt es vielleicht nicht mehr so viel Neues zu entdecken. Ich habe die Bibel schon zweimal durchgelesen oder so. Ich bin genug, ich brauche das eigentlich gar nicht. Mein Leben läuft rund, alles schön. Ich könnte mich einfach fernhalten davon mit meinem Leben und meinen Ansichten. Es könnte auch sein, dass ich einfach zu viel Zweifel habe. Ich denke, naja, sollte das wirklich wahr sein? Dass es diesen Gott gibt, dass er so ist, wie er behauptet zu sein? Eigentlich glaube ich das nicht wirklich und deshalb versuche ich es auch gar nicht erst. Es könnte auch ein Gefühl von Schuld sein. Ja, das ist für, also dieser Ort und diese Verheißung, diese Zusage, dass Gott sich finden lässt, ist für alle anderen, aber nicht für mich. Ich falle irgendwie aus dem Muster raus, aus der Reihe, ich bin anders. Vielleicht habe ich auch das Gefühl, tatsächlich irgendwie Schuld auf mich geladen zu haben, zu viel falsch gemacht zu haben, zu wenig richtig zu machen, zu klein, zu unbedeutend. Nicht bei Gott. Wenn du denkst, du bist der einzige Mensch, für den Gott sich nicht interessiert, würde allein das dich schon zu etwas so Besonderem machen, dass er sich für dich interessiert. Gott hat dich gemacht als sein Geschöpf. Und er hat nicht gesagt, okay, ich baue diesen Planeten Erde, mache da ein paar Pflanzen und Tiere drauf, sorge dafür, dass es Wärme und Licht und Essen und so weiter gibt. Und dann nehme ich ein paar Menschen, die packe ich da rein und dann war es das. Tschüss. Und dann gehe ich woanders hin und mache irgendwas anderes. War nie seine Absicht oder sein Interesse und hat er auch nie so gemacht. Er wollte immer mitbekommen, was passiert da, was ist da los. Er wollte mittendrin sein, mit seinen Geschöpfen, mit den Menschen unterwegs und gemeinsam das Leben auf diesem Planeten, den er für sie gemacht hat, gestalten. Und zwar mit jedem Einzelnen. Ein paar Milliarden Menschen im Moment hat Gott kein Problem mit. Er übersieht keinen einzigen. Und manchmal vielleicht ist das für die, die schon... ja, hoffentlich auch schon das ein oder andere Mal in diesem Zelt der Begegnung drin gewesen sind, vielleicht ist das ein oder andere auch einfach Alltag oder Routine geworden. Ja, man geht so durch die üblichen Verhaltensweisen, ich gehe zum Gottesdienst, stehe morgens auf, ich mache meine Gebetszeit, ich lese meine Bibel, klappe die wieder zu und dann fängt der Tag an. So dieses Gefühl, kennt ihr das? Anstatt zu sagen, jetzt fange ich meinen Tag an, jetzt gehe ich in das Zelt. Und nicht erst, ich gehe wie üblich ins Zelt und wenn ich wieder rauskomme, fängt mein Tag an. Versteht ihr den Unterschied? Ich möchte ihm persönlich begegnen, jeden Tag neu. Gewohnheit kann uns abhalten. Ablenkung natürlich auch. Du hast vorhin gesagt, irgendwie einen Raum von Ruhe oder Stille, Abgeschiedenheit, Abgelegenheit, das kann sehr hilfreich sein. Gerade in unserem Zeitalter von elektronischer Kommunikation sind Ablenkungen ja sehr nah. Also es mal zu schaffen, 5 Minuten nicht aufs Handy zu gucken, ist für viele Menschen schon eine echte Herausforderung heutzutage. Beobachtet mal euer Umfeld. Wenn euch selber das noch nicht so geht, Gott sei Dank, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber viele Menschen sind so. Ja. Aber vielleicht hat mir ja jemand wieder eine Nachricht geschickt. Die ganze Zeit irgendwie in Unruhe und Aufmerksamkeit und einfach mal ausschalten. Am besten gar nicht mit ins Zimmer reinnehmen. Einfach mal wirklich einen Ort von Ruhe finden. Und für manchen braucht das auch die Umstände der Ruhe. Also ein Umfeld, ganz praktisches Umfeld von Ruhe. Auch wenn wir wissen, das Zelt der Begegnung ist heute nicht mehr ein Zelt, das man aus Fellen irgendwo hinstellen muss, sondern das kann in uns drin stattfinden, weil Gott durch seinen Heiligen Geist in dem Menschen, der sich ihm anvertraut hat, wohnt. Also der Ort ist eigentlich schon da. Aber zu innerer Ruhe zu finden, kann leichter sein, wenn man auch seinen Umfeld entsprechend ruhig gestaltet. Das kann helfen. Manchmal geht das aber auch mitten im Lärm. Man kann so ein Zelt der Begegnung manchmal auch mitten in Lärm und chaotischen Umständen durchaus auch betreten, wo man weiß, es ist da. Was kann mir helfen, diese Nähe Gottes zu entdecken, zu erfahren, zu erleben? Also eins von den Dingen, denke ich, ist, Beziehung baut sich in regelmäßigen Kontakten und immer wiederkehrenden Kontakten. Und umso regelmäßiger und häufiger die sind, umso besser lernt man sich kennen. Und so ist das mit Gott auch. Umso häufiger man Zeit mit ihm verbringt, umso besser lernt man ihn kennen. Von daher ist eine gewisse Regelmäßigkeit durchaus auch positiv, auch wenn sie die Gefahr birgt, zur Gewohnheit zu werden. Darum bin ich damit auch gleich von der Regelmäßigkeit an meinem zweiten Punkt, nämlich halt es persönlich. Sorg dafür, dass es persönlich bleibt und sich nicht in Allgemeinsätzen abspielt. Mit anderen Worten, Zelt der Begegnung ist ein Ort, nicht um vorformulierte Gebete nachzusprechen, sondern um sein Herz auszuschütten. Um das, was einem bewegt und was einem naheliegt, zu teilen und auch hinzuhören, ob Gott das Gleiche mit dir tun will. Denn davon bin ich überzeugt, dass Gott auch sein Herz mit dir teilen will. Manch einem kann es helfen, das auch mal gemeinsam mit anderen Christen zu tun. Haben wir heute Morgen gemacht. Wir haben uns Zeit genommen, um einfach mal Gott zu begegnen als Gruppe und trotzdem ja irgendwie auch jeder für sich. Aber es kann durchaus auch dazu beitragen, zu sagen, das mache ich mit ein paar Leuten zusammen, mit einer großen Gruppe, mit einer kleinen Gruppe. Je nach Persönlichkeit auch ein bisschen unterschiedlicher gestrickt. Dem einen fällt es leichter, das ganz alleine für sich zu Hause zu machen und der andere sagt, oh, da fällt mir die Decke auf den Kopf, finde ich überhaupt keine Ruhe, der braucht irgendwie einen anderen Rahmen. Das kann man durchaus beides oder alles nutzen. Was auf jeden Fall ganz klar ist und ganz klar bleibt, nur derjenige, der sich auf den Weg macht, Gottes Gegenwart zu suchen, wird auch Gottes Gegenwart erleben. Aber derjenige, der sich auf den Weg macht, um Gottes Gegenwart zu suchen, wird sie auch erleben. Und dazu möchte ich einfach auch immer wieder Mut machen. Mir selber, genauso wie euch, immer wieder sich auf den Weg zu machen. Denn es kann keiner für dich tun. Niemand anders. Es kann nicht der Christ rechts oder links neben dir auf dem Stuhl tun. Es kann nicht deine Gemeinde für dich tun. Es kann übrigens auch nicht dein Pastor für dich tun. Selbst wenn ich es vielleicht hoffentlich gerne würde. Aber deine Beziehung zu Gott kannst nur du selber bauen. Andere Christen, Gemeinde kann dir helfen, das Drumherum und die Gedanken dazu zu lenken und zu gestalten, zu einem gewissen Grad. Aber wenn du dich nicht auf den Weg machst, diesen Schritt auf Gott zuzutun, dann wird ihn keiner für dich tun. Du bist der Einzige, der das kann. Und darum ist auch der Haupttitel von der Predigt, wer, wenn nicht du? Wer sollte es tun? Keiner kann es für dich tun, nur du alleine. Aber du alleine kannst es tun. Du kannst dich auf den Weg machen, Gott nah zu sein und ihm Stück für Stück näher zu kommen. Seine Gegenwart spüren zu lernen, seine Stimme zu hören, sein Wort besser zu verstehen und das Ganze praktisch in dein Leben anzuwenden und umzusetzen. Mit ihm Schritte zu gehen, gehorsam zu lernen. Ist ja so ein Antiwort in Deutschland, gehorsam. Ich habe nicht gesagt, blinden gehorsam zu lernen, sondern gehorsam zu lernen. Vertrauensvollen Gehorsam zu lernen. Vertrauen baut auf einer gesunden und guten Beziehung, wenn ich den anderen kenne. Darauf bauen der Gehorsam ist guter Gehorsam. Und diese Dinge entwickeln sich Stück für Stück, wenn wir uns regelmäßig auf den Weg machen. Und ich bleibe einfach mal bei dem Begriff in das Zelt der Begegnung. Bitte? Ja, Gott ist vielsprachig, multilingual, eindeutig. Ja, Ida, ich finde auch, du solltest Französisch lernen. Ach, Quatsch. Herzenssprache. Das Zelt der Begegnung hat mit Herzenssprache zu tun. Das hat nichts mit Grammatik zu tun, das hat auch nichts mit Intelligenz zu tun oder sowas. Überhaupt nicht. Das Zelt der Begegnung ist ein Ort von Herzensbegegnung. Wie gesagt, es kann keiner für dich tun. Und es liegt übrigens, wenn es nicht gelingt, liegt es auch nicht an allen anderen. Bring ein bisschen Geduld mit und mach es immer wieder persönlich. Wenn du deine Bibel liest, frag danach, was hat das mit mir zu tun? Wenn du betest, erwarte, dass Gott dir begegnet, dir etwas zeigt, dich etwas sehen oder hören lässt. Und Stück für Stück wird das kommen. Manchmal muss man ein bisschen Geduld mitbringen. Es ist auch nicht jedes Mal die Riesenoffenbarung vom Himmel. Aber es ist immer ein Stück Nähe zu Gott. Ja, dann mach das auf Russisch. Ist doch schön. Ja, das macht nichts, Ida. Alles gut. Es gibt noch eine Geschichte, die Jesus erzählt im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium im 15. Kapitel. Wahrscheinlich eines der bekanntesten Gleichnisse aus der Bibel. Es nennt sich das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und für mich ist das auch nochmal genauso ein Bild von, dass diese zwei Verse, die ich am Anfang genommen habe, aus Jeremia und aus Jakobus nochmal so bildlich darstellt und zusammenfasst. In dem Augenblick, wo der Sohn, der gesagt hat, ich will alles alleine machen, gib mir mein Erbe, mein Geld, ich will alles mitnehmen und daraus versuchen, das Beste zu machen, nach meinen Wünschen und Vorstellungen, hat irgendwie den größten Teil davon ziemlich versiebt. Er ist zwar noch am Leben, aber auch nicht viel mehr als das und denkt sich dann, vielleicht sollte ich es doch nochmal mit meinem Vater versuchen. Ich weiß, viele Chancen habe ich nicht, vielleicht könnte ich es als Diener versuchen, als Sohn habe ich ja offensichtlich versagt. Und er macht sich auf den Weg zurück. Und das Schönste an dieser Geschichte, finde ich immer wieder, ist, dass der Vater auf ihn wartet. Und das ist das Bild, das ist ja ein Bild, was Jesus hier verwendet. Das ist ein Gleichnis, das er erzählt und sagt, genau so wartet Gott auf dich. Mach den Schritt zu ihm hin. Er wartet schon längst. Ich möchte mit uns beten. Ich danke dir dafür, Jesus, dass wir heute schon einfach auch in diesem Gottesdienst ganz konkret Gelegenheit hatten, dich zu suchen, Zeit mit dir zu verbringen, ein Stück zur Ruhe zu kommen, auf dich zu hören, ein Stück Herz mit dir auch zu teilen selber. Und ich wünsche mir so, dass sich das ganz fest im Leben von jedem von uns etabliert, so richtig fest verankert, dass wir immer Möglichkeit haben und dass wir diese Möglichkeit auch immer wieder und regelmäßig nutzen, ganz in deiner Nähe zu sein. Dass du deine Gedanken, dein Herz, deine Wünsche, deine Pläne mit uns teilst und dass wir dir sagen dürfen, wie es uns geht und was wir können und was wir erhoffen und erwarten und dass diese Zeiten unsere Herzen mit deinem in Einklang bringen. Ich danke dir dafür, dass niemand zu schlecht ist, niemand zu dumm, keiner zu viel Fehler gemacht hat, sondern dass jeder kommen kann. Zu jeder Zeit. Und sogar an jedem Ort. Was für ein Gnadengeschenk, Herr, dass du gesagt hast, wir haben Zugang zu dir. Unbegrenzt. Dafür ehren wir dich. Und ich bete, Herr, dass einfach jeder von uns diese Gnade erlebt, wenn wir diese Woche Schritte auf dich zutun, uns Zeit nehmen, dich zu suchen, dass du deine Verheißung wahrmachst und dass jeder aus dieser Woche oder aus diesen Begegnungen rauskommt und sagt, ich bin meinem Gott begegnet, ich habe ihn erlebt, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gehört, ich habe etwas Neues entdeckt oder verstanden, hat mich berührt, verändert, erneuert. Danke, dass du so gute Gedanken und Pläne für uns hast. Amen.